Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch dreimal schlafen, dann öffnet sie mit einem Jahr Verspätung endlich die 59. Kunstbiennale in Venedig. 80 Nationen präsentieren sich mit ihren Pavillons in der Lagunenstadt. Bei der Pressebesichtigung heute war auch Claudia Wheeler aus der Fazit-Redaktion. So viele Pavillons, dazu noch Arbeiten von über 200 Künstlerinnen und Künstlern. Claudia, das klingt, als habe die Pandemie nicht entschleunigt, sondern das Tempo angezogen.
Ja, genau so kann man das sagen. Also ich würde sagen, die Biennale ist so voll wie nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei einer Preview so viele Menschen in den letzten Jahren anwesend waren. Und alleine in der Hauptausstellung werden ungefähr 1500 Werke gezeigt. Das zeigt natürlich auf der anderen Seite auch die große Lust auf Kunst. Und das spürt man auch daran, dass es unglaublich viele großformatige Werke gibt. Also wahnsinnig viele Installationen. Große Wandbilder, große Skulpturen. Und eine Skulptur würde ich gerne rausgreifen, weil die für mich exemplarisch ist für diese ganze Biennale. Und zwar wird der Besucher im zentralen Pavillon in den Giardini von einem riesigen grünen Elefanten der Künstlerin Katharina Fritsche begrüßt, der wie ein Denkmal auf einem hohen Sockel steht, ringsherum vier riesige Spiegel, sodass sich dieser Elefant auch noch vervielfältigt. Also an dieser Arbeit ahnt man schon so etwas von dieser Überwältigungsstrategie, die an der einen oder anderen Stelle auch etwas überfordert.
Das Motto dieser Biennale ist ja die Milch der Träume. Ist das nach der Vorbesichtigung klar, was es meint?
So ein bisschen schon. Also dieser Titel bezieht sich auf ein Kinderbuch der surrealistischen Künstlerin Leonora Carrington. Und in diesem Kinderbuch versammeln sich ganz viele Geschichten von Metamorphosen. Also Menschen werden zu Tieren, Tiere werden zu Menschen und umgekehrt. Natur spielt eine ganz große Rolle. Also wenn man weiß, dass die Vorlage von einer surrealistischen Künstlerin ist und man geht durch die Ausstellung, dann sieht man das schon. Also viele Kunstwerke beschäftigen sich auch mit diesem Verhältnis Mensch-Maschine, Mensch-Natur. Es gibt viele Gärten, die gepflanzt worden sind und die während der ganzen Biennale wuchern und wachsen sollen, um sich die Räume einfach nochmal ganz neu zu erobern. Und da kann man gespannt sein, wie das im November aussieht. Also es gibt wirklich hier Kunst für die Sinne, so könnte man es auf den Punkt bringen. Und so gut wie keine digitale Kunst, denn vom Bildschirm wollte Cecilia Alemani unbedingt weg.
Das ist die Kuratorin dieser Biennale. Der russische Pavillon bleibt zu. Der Kurator und die beiden Künstler sehen keinen Platz für ihre Arbeiten, haben sie gesagt, wenn Menschen in der Ukraine beschossen werden. Die Ukraine hingegen ist doppelt vertreten.
Genau, sie ist einmal mit einem Pavillon im Arsenale vertreten, mit einer Arbeit von Pavlo Markov. Brunnen der Erschöpfung heißt diese Installation und die besteht aus 105 Bronzetrichtern, die in Form eines Dreiecks an einer Wand angeordnet sind. Also oben läuft Wasser in die Trichter und die haben zwei Ausläufe und das Wasser läuft immer weiter nach unten in ein Auffangbecken. Und je weiter das Wasser nach unten läuft, desto weniger kommt an. Also am Ende tropft wirklich nur noch Wasser in das Auffangbecken. Und die Kuratorin Maria Lanko hat uns das Werk so beschrieben.
Well, it's described in the title of the work. It's the fountain of exhaustion.
Ja, das steckt schon in dem Titel des Kunstwerks, der Brunnen der Erschöpfung. Er spricht das Thema Erschöpfung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen an.
Political exhaustion, you know, exhaustion of resources, ecology.
Politische Erschöpfung, Erschöpfung von Ressourcen, unserer Umwelt und der Beziehung von Menschen untereinander zwischen den Ländern und natürlich auch eine Art von Erschöpfung der Menschlichkeit. Ja, und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat man den Eindruck, dass die Menschlichkeit das Menschliche verloren hat.
It seems that humanity, you know, is failing to be human.
Also im Grunde ist das ein ganz schlichtes Kunstwerk, das aber metaphorisch ganz viele Ebenen hat. Und erschöpft ist auch das ganze Team des ukrainischen Pavillons, denn alle geben wirklich fast rund um die Uhr Interviews. Und dazu hören wir jetzt nochmal Maria Lanko.
Kind of been here for a month and a half already. I feel that, you know, my emotional kind of state is a little bit normalized, you know, because.
Ja, nachdem ich jetzt anderthalb Monate hier bin, hat sich mein emotionaler Zustand ein bisschen normalisiert. Denn in den ersten Wochen war ich unglaublich müde. Es war wahnsinnig schwer, überhaupt zu funktionieren. Ja, und auch wenn ich morgens weine, wenn ich die Nachrichten sehe und auch abends, bevor ich zu Bett gehe, so kann ich doch tagsüber arbeiten und irgendwie funktionieren. Wir geben sehr viele Interviews und irgendwie fühle ich mich dabei auch ein bisschen als Botschafterin unseres Landes.
We are doing a lot of communication, you know, just being in a way ambassadors of the country.
Ganz schnell auf die Beine gestellt wurde eine andere Ausstellung, und zwar die des Pichuk Art Centers. Das ist ein Kunstzentrum in Kiew, das jetzt hier in Venedig drei ukrainische KünstlerInnen zeigt, und zwar in einer ehemaligen Kirche. Und das sind alles KünstlerInnen, die während des Krieges in der Ukraine geblieben sind und dort weiter gearbeitet haben. Das sind die Fotografin Evgenia Belarusets, die Malerin Lesia Komenko und Nikita Kadan. Und diese drei beschäftigen sich in ihren Arbeiten explizit mit dem Krieg. Also der Mann von Lesia Komenko zum Beispiel ist in der Territorialarmee und er schickt ihr relativ häufig Fotos von sich und anderen Männern, die auch in dieser zivilen Armee sind. Und Lesia überträgt diese Fotos auf übergroße Leinwände und die hängen jetzt in diesem großen Kirchenschiff zwischen den Säulen und bekommen dadurch auf der einen Seite etwas Heldenhaftes, Entrücktes, aber auch etwas Unwirkliches.
Wir müssen natürlich noch über den deutschen Pavillon sprechen. Es gibt wohl keine Kunstbiennale in Venedig, bei der er nicht Thema war, weil er ja 1938 von den Nationalsozialisten umgebaut wurde. Was macht jetzt Maria Eichhorn?
Ja, auch Maria Eichhorn arbeitet sich an dem Pavillon ab, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie nämlich alle Schichten freilegt. Also sie ist in alle Archive gegangen, die Unterlagen zu diesem Pavillon gesammelt haben, der 1909 gebaut wurde und dann 1938 von den Nationalsozialisten vergrößert wurde. Und sie hat zum Beispiel den Boden aufgehauen, nachdem sie recherchiert hat, wie groß dieser Pavillon eigentlich war. Der war nämlich ungefähr halb so groß, wie er jetzt ist. Und man kann eben auf die Fundamente schauen und sehen, wo war der Pavillon zu Ende? Wie niedrig war er eigentlich? Wo gab es ursprünglich Durchbrüche? Also sie beschäftigt sich mit dieser Architektur, mit der Umformung, um zu zeigen, wie klein und bescheiden war dieser Pavillon und wie groß ist er geworden. Das ist die eine Arbeit. Die andere Arbeit ist leider Gottes nur ein Projekt geblieben. Und zwar hatte sie ursprünglich die Idee, diesen Pavillon mit einem Kran hochzuheben und zu versetzen, also irgendwo anders aufzustellen, um eine Leerstelle während der Biennale zu lassen. Sie hat das von Statikern zweimal durchrechnen lassen. Es hätte geklappt. Und einfach das Wissen, dass es geklappt hätte, reicht ihr schon als Projekt. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte das Statement gesetzt, hätte diesen Pavillon versetzen lassen und eine Leerstelle der Biennale hinterlassen. Und hinterher hätte sie den Pavillon wieder hingestellt. Also ich glaube, das wäre eine Arbeit gewesen, die wäre einem noch lange im Gedächtnis geblieben. Leider nur ein Projekt.
Vielleicht eine Frage des Geldes. Claudia Wieler, bevor in drei Tagen in Venedig die Kunstbiennale eröffnet wird, übermorgen gibt's deshalb eine Fazit-Sondersendung.